was zum Zugunglück in Riedlingen bekannt ist. Beim Zugunglück in Baden-Württemberg sind 3 Menschen gestorben. Viele wurden verletzt. Die Ursache war wohl ein Erdrutsch. Die Ermittlungen dauern aber noch an. Was ist genau passiert? Nahe Riedlingen im Landkreis Biberach sind am Sonntag, am Sonnabend, um 18.10 Uhr mindestens 2 Waggons eines Regionalzuges entgleist. Dieser war auf dem Weg von Sigmaringen nach Ulm. Dabei kamen nach Angaben der Polizei, das stand jetzt, 3 Menschen ums Leben. Wie ARD-Reporterin Jenny Rieger am Morgen von der Unglücksstelle berichtet. Darunter sind laut Polizei der 32-jährige Lokführer, ein 36-jähriger Auszubildender der Deutschen Bahn und eine 70 Jahre alte Mitreisende. Insgesamt wurden demnach rund 41 Menschen verletzt, viele davon sogar schwer. In dem betroffenen Zug der Linie RE 55 saßen laut einem Sprecher der Bundespolizei rund 100 Menschen. Wie ist denn der Stand der Rettungsarbeiten? Am gestrigen Abend waren 100 Einsatzkräfte im Einsatz vom Technischen Hilfswerk, von der Feuerwehr und der Polizei. Viel Kraft auf jeden Fall an die Leute, die da helfen jetzt, ne? Das ist ein Wahnsinn. Die Bilder dazu sind wirklich, also die Bilder sind, uff. Auch das Deutsche Rote Kreuz war aus dem benachbarten Bayern angereist. Zitat, um hier die Verletzten erstmal zu bergen, dann zu versorgen und die umgrenzenden Unikliniken mit Helikoptern zu fliegen. Warum ist denn der Zug entgleist? Nach den Rettungsarbeiten stehen nun die Ermittlungen zur Ursache im Fokus. In Riedlingen hat zum Zeitpunkt des Unglücks, dem Deutschen Wetterdienst zufolge, extrem heftiger Starkregen geherrscht. Am frühen Sonntagabend seien bis zu 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde gefallen, sagte DWD-Sprecher Marco Pukert. Zitat, dies ist die höchste Stufe, fügte einer seiner Kollegen hinzu. Zitat, wir gehen davon aus, dass mutmaßlich ein Abwasserschacht übergelaufen ist, sagt ein Sprecher der Polizei Ulm im ARD-Morgenmagazin. Das Wasser sei dann nach unten über die Böschung und habe einen Erdrutsch verursacht. Dabei sei dann dieser auf die Gleise niedergegangen und habe wohl die Entgleisung verursacht. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. In der Nacht seien auch Spürhunde und Drohnen im Einsatz gewesen, berichtet ARD-Reporterin Rieger. Inzwischen seien auch die Kriminaltechnik sowie Experten für sogenannte Bahnunfallermittlungen vor Ort. Wie lange die Ermittlungen noch dauern, ist laut Polizei nicht absehbar. Was sind die Reaktionen? Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte auf Social Media, Zitat, das Zugunglück im Kreis Biberach bestürzt mich. Er fügte hinzu, Zitat, wir trauen um die Opfer, ihre Angehörigen spreche ich mein Mitgefühl aus. Mit dem Innenminister und dem Verkehrsminister stehe er im engen Kontakt und habe sie gebeten, die Rettungskräfte mit allen Mitteln zu unterstützen. Bundesverkehrsminister Patrick Schneider erklärte, Zitat, die Lage vor Ort ist erschütternd. Aktuell lässt sich das gesamte Ausmaß des Zugunglücks bei Riedlingen nur erahnen. Man stehe im engen Austausch mit der Bahn und unterstütze, wo wir können, so der Bundesminister. Zitat, unsere Experten sind unterwegs, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmer von den Grünen sprach von einer tragischen Nachricht. Auch er versprach, Zitat, die Ursache des Unglücks umfassend aufzuklären. Den Angehörigen der Opfer sprach er sein, Zitat, tief empfundenes Beileid aus. Alle Verletzten wünsche ich eine rasche und vollständige Genesung, sagt er. Bahnchef Richard Lutz sprach den Angehörigen der Verstorbenen bei seinem Besuch an der Unfallstelle ebenfalls seine Anteilnahme aus. Zitat, die Bilder und die Berichte, die wir alle gestern gesehen haben und vor allem die Eindrücke, die wir alle zusammen heute Morgen hier gesammelt haben, gehen einem sehr nah und lassen einen betroffen und bestürzt zurück. Wie geht es denn jetzt weiter? Derzeit ist die Bahnstrecke komplett gesperrt. Wie lange ist noch unklar. Auf der Internetseite der Bahn informiert der Konzern, dass der Bahnverkehr zwischen Munderkingen und Herbertingen, ich glaube, so hört es aus, eingestellt sei. Am Montag soll laut Bahn Ersatzbusse die Fahrgäste in den Bereich transportieren. Reisende zwischen Munderkingen, Mengen, Sigmaringen wurden aufgefordert, sich online über Fahrplanänderungen zu informieren. Bahnchef Richard Lutz reiste am Montag nach Riedlingen, um sich ein Bild von der Lage zu machen und den Einsatzkräften persönlich zu danken. Zitat, wir werden die Arbeiten, die noch anstehen, insbesondere was die Klärung von Unfallhergang und Unfallursache angeht, von der Bahnseite aus mit allen Kräften unterstützen. Auch Bundesverkehrsminister Schnieder, Ministerpräsident Kretschmann und Landesverkehrsminister Herrmann besuchten die Unfallstelle. Also, ich fasse zusammen. Die finalen Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird vermutet, dass es aufgrund des extremen Niederschlags, wir haben hier davon gehört, dass 50 Liter pro Quadratmeter runtergekommen sind, aufgrund des extremen Niederschlags ein Abwasserschacht übergelaufen ist oder nicht mehr funktioniert hat und dann die Bahnstrecke wohl unterspült wurde im Zusammenhang mit einem Erdrutsch. Das ist der jetzige Ermittlungsstand laut dem Artikel aus der Tagesschau. Alles andere muss man jetzt erstmal abwarten. Ich denke, bei Ermittlungen muss man den Leuten vor Ort einfach die Zeit geben, bevor man da entsprechende Schlüsse zieht. In Verbindung, dass das hier in Verbindung geschlussfolgert mit dem Extremregen plausibel klingt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich werde euch nochmal informieren, sobald das eindeutig geklärt ist. Die Bilder, ich sperre mir jetzt mal die Bilder zu zeigen, erwecken einem wirklich den Eindruck, dass so, also dass das hätte, das ist verrückt. Also das ist crazy, wie das da aussieht. Das ist crazy. Ich hatte den Moment, ich glaube, es wurde am Anfang sogar noch von 4 Verstorbenen gesprochen. Ich glaube, 4 Verstorbenen wurden am Anfang gesprochen. Und ich hatte den Moment die Bilder gesehen und hatte mir wirklich gedacht, wow, die Bilder lassen etwas anderes erahnen. Ne? Hier in dem Artikel sind es jetzt 3 Menschen. 50 Tage Ultimatums von Donald Trump. Und wir steigen so langsam in den Wahnsinn ein, der Donald Trump bedeutet. Das ist ja immer noch ein absoluter Ritt. In den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf Russland. Trump kündigte an, er werde sein 50-Tage-Ultimatum verkürzen. Er sei enttäuscht von Präsident Putin, sagte der US-Präsident bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Starmer in Schottland. Die neue Frist werde in 10 oder 12 Tagen enden. Trump hatte Mitte Juli damit gedroht, in 50 Tagen Zölle in etwa von Höhe von 100% für Russlands Handelspartner zu erheben. Sollte es bis dahin kein Abkommen über einen Frieden in der Ukraine geben. Laut den USA handelt es sich um sogenannte Sekundärsanktionen. Sie sollen sich gegen Länder wie China, Indien und Brasilien richten, die weiter billiges Öl und Gas von Russland kaufen. Wie ist der aktuelle Zoll von China? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, der ist ein bisschen runtergegangen, nachdem China einigermaßen hart geblieben ist und Trump seinen neuen Spitznamen Taco Trump bekommen hat. Lassen wir mal diese Androhung und diese Ankündigung im Raum stehen und wissen erst etwas Eindeutiges, wenn es dann tatsächlich passiert. Also wenn dann in 2 Wochen unter Umständen wirklich was passiert, Ich werde es euch sagen. Ich werde es euch sagen, weil diese Ankündigung, diese Drohung von so einem labilen Menschen wie Trump, das ist, naja. Und jetzt gucken wir zu dem Fiebertraum-Handelsdeal. Der Deal ist durch und boy, oh boy, haben wir dazu viel zu sagen. Ich habe gestern schon davon gesprochen, dass es ein Gespräch in Schottland gibt und dass sich mutmaßlich eine Einigung zwischen der Europäischen Union und der USA ankündigt im Zusammenhang mit den angehenden 1. August und den dazugehörigen Strafzöllen. Und boy, oh boy. Okay, ich lese erstmal vor. Der erste Artikel kommt aus der Tagesschau und ist ein kleines FAQ. Und ich finde, damit eröffnen wir das Ganze, um mal ein bisschen zu erklären, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also, worauf haben sich denn die Europäische Union und die USA im Zusammenhang mit diesem Deal geeinigt? Nach langen Ringen haben sich EU und USA im Zollstreit geeinigt. Aber worauf genau? Wie groß sind die Zugeständnisse an Trump? Und was ändert sich im Vergleich zum Status quo? Was ist unklar? Hier sind jetzt erstmal ein paar Fragen und Antworten. Worauf haben sich die EU und die USA geeinigt? Die zuvor von den USA geplanten 30%igen Zölle auf europäische Waren sind nach Angaben von beiden Seiten vom Tisch. Doch auch der jetzt getroffene Deal sieht erhebliche Aufschläge vor. Immerhin, 15% sollen künftig auf die meisten Güter aus der Europäischen Union anfallen. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Status quo. Denn seit dem 9. April erheben die USA bereits einen Basiszollsatz von 10% auf die EU-Importe. Vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident habe der durchschnittliche Zollsatz der USA auf Güter in der Praxis lediglich etwa 1% gelegen. Also bevor Donald Trump Präsident wurde, war der Zoll 1%. Jetzt ist er wohl 15. Jetzt wird er wohl 15 sein. Ab dem 1. Also ab Freitag. Auf der anderen Seite sind 15% für einige Branchen im Vergleich zu den bestehenden Zöllen sogar eine Verbesserung. Trump hatte etwa Autos mit Zusatzzöllen in Höhe von 25% belegt, sodass zuletzt bei der Einfuhr insgesamt 27,5% Zölle anfielen. Gibt es Ausnahmen? Ja. Auf eine begrenzte Zahl von Waren sollen künftig bei der Einfuhr keine Abgaben fällig werden. Dazu zählen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Beispiel Flugzeuge, bestimmte Chemikalien, Agrarprodukte und kritische Rohstoffe. Sind 15% die neue Obergrenze? Zwar betont von der Leyen, Zitat, diese 15% stellen eine klare Obergrenze dar, keine Stapelung, alles inklusive. Zudem soll das Abkommen als Ausgangspunkt genutzt werden, um die Zölle in Zukunft wieder zu senken. Auf der anderen Seite stehen laut Trump weiter 50%ige Zölle auf Stahl und Aluminium. Hier scheitert offenbar eine Einigung über Zollabsenkung. Nach Angaben aus EU-Kreisen sollen aber bestimmte Mengen ausgenommen werden, wie es bereits vor Trumps Amtsantritt der Fall gewesen war. Stahl und Aluminium sind schon länger ein Streithandel zwischen den USA und EU. Schon die erste Regierung unter Trump hatte die Zölle auf Stahl und Aluminium erheblich angehoben. Auf 25% für Stahl und 10% für Aluminium. In seiner zweiten Amtszeit hob Trump die Zölle nochmals an. Zuletzt auf 50% für beide. Wie gut ist denn das Abkommen im internationalen Vergleich? Ungarns Ministerpräsident Orbán kritisierte das Königreich, das Vereinigte Königreich habe einen besseren Deal bekommen. In der Tat sieht die Vereinbarung zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich aus dem Mai einen Basiszoll von 10% vor. Das ist deutlich weniger als 15% auf die EU-Waren. Die Autozölle wurden ebenfalls auf 10% für bis zu 100.000 Fahrzeuge pro Jahr verhandelt. Das entspricht laut dem Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders ungefähr der Gesamtmenge an exportierten britischen Autos in die USA des Jahres 2024. Zuletzt hatte sich das G7-Land Japan ebenfalls auf 15%ige Basiszölle geeinigt. Japans Handelsvolumen mit den USA ist aber deutlich niedriger als die EU. Indonesien hat 19% und Vietnam 20%. Die haben also höhere Grundzölle. Gab es weitere Zugeständnisse von der EU-Seite? Oh boy. Die EU, das ist crazy. Das ist fucking crazy. Listen to this. Die Europäische Union sicherte Trump zu, bis zum Ende dessen Amtszeit US-Energien im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Nach Angaben von der Leyen sind das neben Flüssigerdgas Öl und Kernbrennstoffe aus den Vereinigten Staaten, die nach geplanten vollständigen Verzicht auf russisches Gas und Öl entstehen werden. Wir kaufen einfach, also das ist für mich die größte Schelle überhaupt. Die Europäische Union und Deutschland ganz besonders ist nun in einem wirklich ziemlich beeindruckenden Maße auf dem Weg Richtung erneuerbare Energien, mit erneuerbaren Energien. Und wir lassen uns von Donald Trump fucking Öl verkaufen. What? Why? I don't get it. Zusätzlich verspricht die Europäische Union Trump, in den kommenden Jahren weitere 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Oh Mann. Noch sind nicht alle Details ausverhandelt. Also ist das Ergebnis in Stein gemeißelt, noch ist nicht alles ausverhandelt. Das sagte von der Leyen nach Bekanntgabe des Deals. Die Europäische Union will die Gespräche fortsetzen, etwa zu den Stahl- und Aluminiumzöllen. Auch bei Spirituosen gibt es laut der Nachrichtenagentur Reuters kein Übereinkommen. Außerdem muss das Abkommen noch von den EU-Staaten und Regierungschef angenommen werden. Hier gab es bereits erste Kritik, etwa von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Präsident Trump hat Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Frühstück verspeist. Auch die USA behalten sich offen, die Zölle in Zukunft zu erhöhen, sollten die europäischen Länder ihren Investitionszusagen nicht einhalten, erklärte ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung am Sonntagabend gegenüber Reportern, wie Reuters berichtet. Jetzt ist eine Sache, die in dem Artikel nicht steht. Für die USA gibt es keine Zölle. Also, allem Anschein nach wurde dieser Deal in eine entscheidende Richtung gedrückt. Es gibt wohl keine Zölle für die Vereinigten Staaten. Das ist eine einseitige Sache. Also, die europäischen Waren werden mit einem Strafzoll belegt, aber amerikanische Waren überhaupt nicht. Jetzt muss man aber sagen, das klingt so absurd, dass ich selber nicht glauben kann. Ich sag dazu später nochmal was. Ich möchte erstmal weitergehen. Wir gucken jetzt erstmal kurz in den Deutschlandfunk. Also der Deutschlandfunk hat jetzt noch einen zusätzlichen Artikel dazu. Die Einigung im Zollstreit zwischen der Europäischen Union und den USA stößt in der deutschen Wirtschaft auf unterschiedliche Reaktionen. Sie reichen von Schlimmeres verhindert bis zu fatalem Signal. Ein Sprecher von Merz sagte, es sei gelungen, einen Handelskonflikt abzuwenden, der die exportorientierte deutsche Wirtschaft hart getroffen hätte. Dies gelte insbesondere für die Automobilwirtschaft. Die für sie gegenwärtig geltenden Zölle von 27,5% sollen den Angaben zufolge auf 15% gesenkt werden. Dies sei, Zitat, von größter Bedeutung, ließ Merz über seinen Sprecher erklären. Die Einigkeit der Europäischen Union in der Verhandlung habe sich ausgezahlt. Aus Sicht der deutschen Industrie- und Handelskammer kann die deutsche Wirtschaft vorerst durchatmen. Hauptgeschäftsführerin Melnikov erklärte, die EU habe mit der Einigung Schlimmeres verhindert. Doch der Deal habe einen Preis und der gehe auch zu Lasten der deutschen und europäischen Wirtschaft. Melnikov wies darauf hin, dass viele Details der Zolleinigung noch vollkommen unklar sind. Deshalb schaffe diese nur kurzfristige Stabilität, aber mehr nicht. Die Europäische Union müsse nun mit den USA weiter verhandeln und an einem umfassenden, fairen, zukunftsgerichteten Handelsabkommen arbeiten, fordert die DIHK Hauptgeschäftsführerin. Darüber hinaus seien auch weitere Freihandelsabkommen erforderlich, etwa mit dem Mercosur-Staaten. Deutschland brauche mehr denn je offene Märkte und nicht Hürden. Oh boy. Oh boy. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie Müller erklärte, entscheidend sei, wie die Vereinbarungen ausgestaltet und wie verlässlich sie werden. Der vereinbarte Zollsatz der USA in Höhe von 15% werde die Unternehmen jährlich Milliarden kosten. Dies sei eine Belastung inmitten der Transformation. Grundsätzlich sei es gut, dass eine Eskalation vermieden worden sei, betonte Müller. Nach Angaben aus Brüssel sollen Autos aus den USA künftig Das ist no joke. Oh mein Gott. Nach Angaben von Brüssel sollen Autos aus den USA künftig zollfrei in die EU importiert werden. Bislang galt ein Zoll in Höhe von 10%. Die US-Zölle auf Autoimporte sollen von derzeit für 27% auf 15% gesenkt werden. Oh Mann. Also, oh Mann. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen nannte die Vereinbarung zwischen der EU und den USA einen schmerzhaften Kompromiss, der für viele Händler eine existenzielle Bedrohung darstelle. Jedes Prozent Zoll sei ein Prozent zu viel. Auch wenn jetzt zunächst Sicherheit über die Handelsbedingungen herrsche, würden sich Lieferketten verändern und Preise erhöhen. Die Einigung mit den USA werde in Deutschland Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze kosten. Der Industrieverband BDI äußerte sich kritisch zur Einigung im Zollstreit. Es sei ein fatales Signal, dass die EU schmerzhafte Zölle in Kauf nehme, heißt es vom BDI. Denn auch ein Zollsatz von 15% werde immense negative Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Industrie haben. Entscheidend sei jetzt, dass das geschlossene Übereinkommen verbindlich werde. Ein Tiefschlag sei, dass die hohen Sektorzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte bleiben. Der Chemieverband VCI sagt, Zitat, wer mit dem Hurricane rechnet, ist für ein Unwetter dankbar, fasst der Hauptgeschäftsführer vom Chemieverband Große Entrup zusammen. Eine weitere Eskalation im Handelsstreit sei zwar mal vermieden worden, der Preis für beide Seiten sei aber hoch. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Preis für beide Seiten hoch ist. Ich muss for real sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass der Preis für beide Seiten hoch ist. Ich habe das Gefühl, der Preis ist für eine Seite hoch. Und den bezahlen am Ende die Unternehmen, die exportieren, und in Deutschland sind das halt die meisten, und vor allen Dingen dann die Konsumenten, die die Produkte kaufen müssen. Die vereinbarten Zölle seien viel zu hoch. Ökonom Jens Südekum sagt, Professor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf sagte im Deutschlandfunk, das Abkommen bringe zwar etwas Beruhigung in den Konflikt, bis zum Ende der Legislaturperiode in den USA werde es jedoch keine Sicherheit für eine Lösung im Zollstreit geben. Nach Südekums Worten zeigt die Vereinbarung die Machtverhältnisse zwischen den Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Die Zölle seien nicht das Ende der Welt, könnten verkraftet werden, meinte der Beauftragte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bundesfinanzminister Klingbeil. Aber die Verpflichtung der Europäischen Union zum Energieimport werde einseitig die US-Wirtschaft stärken. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump hatten die Zolleinigung gestern im schottischen Turnberry verkündet. Demnach soll künftig für zahlreiche Importe aus der EU in die USA ein Zollsatz von 15% gelten. Bisher sind es 10%. Die Europäische Union hat nach Trumps Angaben außerdem zugesagt, Investitionen in Höhe von mehreren 100 Milliarden Dollar zu tätigen. Oh no. Oh, this is bad. Naja, wenigstens wird der Dodge Ram günstiger, I guess. Oh Mann, ich glaube, das ist. Ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass 30% die bessere Option gewesen wäre, besonders was die Investitionen angeht. Also 15% ist schlecht und 30% ist sehr schlecht. Aber der Deal mit hunderten Milliarden Investitionen und dem Abkaufen von dreckigem Energiestoffen ist insane. Ist insane. Das ist insane. Das ist insane. Ich verstehe das nicht. Plus Rüstungskäufe, Bruder. Oh. Das ist crazy. Das ist wirklich fucking crazy. Aus dem Deutschlandfunk gibt es einen kleinen Zusatz, den ich hinzufügen würde. Die Europäische Union hat zugesagt, künftig erheblich mehr Kohle, Öl, Flüssiggas aus den USA zu importieren. Konstantin Zerger, Energieexperte der Deutschen Umwelthilfe, kritisiert diesen Deal als Rückwärtsgang und völlig falsche Richtung. Der Zolldeal ist eine totale Katastrophe für den Klimaschutz. Es gibt dazu einen Kommentar, den ich hinzufügen will, der offensichtlich ist. Dieser Deal ist ein schlechter Deal für Europa. Ursula von der Leyen musste sich Donald Trump beugen, weil er der Stärkere ist und weil die EU-Vertreter in den vergangenen Wochen hasenfüßig waren. So kommt man gegen diesen Präsidenten nicht an. Dieser Deal ist ein schlechter Deal für Europa. Donald Trump hat die EU im Zollstreit nicht nur beleidigt, vorgeführt und erpresst. Er bekam am Ende auch das, was er wollte. Der US-Präsident verhängte nun einen vollkommen willkürlichen Zoll von 15% auf Warenimporte aus der EU. Und die Europa lässt das einfach so über sich ergehen. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, muss man zurückgehen an jenen denkwürdigen Tag im April, Trumps angeblichen Tag der Befreiung. Damals erklärte der US-Präsident der Welt den Handelskrieg. Seitdem war die EU zu keinem Zeitpunkt nicht nur annähernd in der Lage, sich dagegen zu wehren. Statt mit einer Stimme zu sprechen, verhielt sich ein Großteil der 27 Mitgliedstaaten wie ein nervöser Hühnerhaufen. Sie waren sich uneins, wie sie auf Trumps Drohung reagieren sollten. Und so geschah erstmal nichts. Trump verhängte zunächst einen Basiszoll von 10% und weitaus höhere Sektorzölle auf Autos, Stahl, Aluminium. Die EU bereitete Vergeltungszölle vor, setzte diese aber nie in Kraft. Man wolle Trump nicht provozieren und hoffe auf, ja, auf was hofft man eigentlich? Weil die EU in den Verhandlungen dermaßen zahm auftrat, sprachen deutsche Autokonzerne lieber gleich selbst in Washington vor. Sie untergruben damit die Autorität der EU-Kommission, ebenso wie Bundeskanzler Friedrich Merz, der öffentlich einen schnellen Deal forderte. In Brüssel machte man sich derweil über den 10% Zolldeal Großbritanniens lustig. Da werde man schon mehr rausholen, hieß es einigermaßen überheblich. Erst als Trump mitten in den Verhandlungen mit einem Zoll von 30% drohte, sollte es bis 1. August kein Deal geben, wurden immer mehr EU-Staaten klar, Trump muss man mit Härte entgegentreten oder er nimmt einen nicht ernst. Doch diese Erkenntnis kam viel zu spät. Bei dem Treffen von Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Schottland ging es für Europa nur noch um Schadensbegrenzung. Es ist eben so, Trump braucht die Zolleinnahmen für die US-Staatskasse und so nahm Europa die 15% Zoll in Kauf, um nicht noch höhere Zölle von Trump auferlegt zu bekommen. Es ist ein Deal um des Deals willen, nicht mehr, nicht weniger. Schon wahr, für die deutsche Autoindustrie ist es gut, dass ein Zoll von 15 statt 27,5% gilt. Wobei selbst dies ein Vielfaches dessen ist, was vor Trumps zweiter Amtszeit galt. Es ist auch gut, dass es für gewisse Waren wie Flugzeugteile, manche Chemikalien, Generika und Agrarprodukte gar keine gegenseitigen Zölle geben soll. Nur, der Deal zwischen Trump und von der Leyen ist erstmal nur eine Rahmenvereinbarung. Es gibt noch allerlei zu verhandeln. Niemand kann jedenfalls sicher sein, wie lange dieser Deal hält. Auch nicht die Unternehmen, die nun eine vermeintliche Sicherheit haben und die Kosten, die durch Trumps Zoll entstehen, wohl an die amerikanischen Kundinnen und Kunden weitergeben. Nicht nur die deutschen Autokonzerne werden versuchen, weitere Erleichterungen zu bekommen. VW-Chef Oliver Blume hat schon angekündigt, dass er für jeden Dollar, den Volkswagen in die USA investiert, einen Dollar an Zöllen erlassen bekommen möchte. Ob das so kommt, weiß niemand, vermutlich nicht mal der US-Präsident selbst. Fest steht nur, mit Trump haben sich die USA vom regelbasierten freien Welthandel verabschiedet. Für Washington gilt nur eines, das Recht des Stärkeren. Und weil das so ist, muss die EU nun mehr Flüssigerdgas und militärische Ausrüstung aus den Vereinigten Staaten kaufen. Oder wie Trump in Schottland sagte, die EU müsse sich halt von höheren Zöllen freikaufen. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, um zu verstehen, wie der US-Präsident tickt. Auf die Vereinigten Staaten kann sich Europa jedenfalls nicht mehr verlassen. Die EU muss weltweiten Freihandelsabkommen vorantreiben, vor allem im Indopazifik. Sie kann dabei als Staatenbund auftreten, der das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit hochhält. Das Vorhaben von der Leyen, eine Art Neuauflage der Welthandelsorganisation zu schmieden, ist richtig. Ziemlich sicher ist allerdings auch, dass Trump das nicht groß beeindrucken wird. Beeindruckend ist etwas anderes. Im Prinzip jedenfalls. Die EU mit ihrem Binnenmarkt ist noch immer die größte Freihandelszone der Welt. Es ist ein gewaltiger Markt, vor allem auch für die großen US-Digitalkonzerne. Sollte es zu einer erneuten Konfrontation mit Trump kommen, muss die Europäische Union endlich bereit sein, Konzerne wie Amazon und Meta steuerlich zu belasten. Nur so kann die EU diesem Präsidenten zeigen, dass sie eine Zolldrohung sehr wohl etwas entgegensetzen kann. Tut sie das nicht, wird auch in Zukunft es zu Deals kommen, die vor allem für eines stehen, ihre Hasenfüßigkeit. Ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe das gestern schon gelesen und ich habe wirklich lange überlegt, wie ich das finde. Denn als das Erste, was ich dachte, war, holy shit, 15% sind besser als 30%. Das ist das Erste, was ich dachte. Puh, 15% sind besser als 30%. Als ich mich dann eingelesen hatte in diesen Deal und ich gelesen hatte, holy shit, Investition? Rüstungskaufen? Öl? Kohle? Ist einiges kaputt gegangen. Das ist insane. Die Europäische Union hat meines Erachtens bei den ersten Auseinandersetzungen zwischen China und Amerika richtig reagiert. Sie haben sich zurückgehalten und haben geguckt, was da passiert. Und die Schlussfolgerung wäre gewesen, dass Donald Trump eine f***ing Bitch ist. Dass der tatsächlich hohe Zölle macht, aber langfristig halt einfach zurückrudert. Donald Trump ist ein Ruderer. Der droht, der setzt um, der hält aber nicht durch. Und das hat er im Zusammenhang mit China bewiesen. Ein kleiner Zusatz ist wichtig. Etwas, das China hat und die Europäische Union nicht hat, ist der Zugang zu seltenen Erden. Diesen Vorteil hat China. Diesen Vorteil besitzt die Europäische Union nicht in diesem Ausmaß. Aber das muss die Europäische Union meines Erachtens auch gar nicht haben, weil diese Zölle einfach eine gigantische Belastung für die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten sind. Wenn Donald Trump hier solche Spielchen durchzieht, dann ist das natürlich eine unglaubliche Belastung für Deutschland. Aber eben erstmal nur in dem Moment, in dem diese Spielchen gespielt werden. Wir haben es hier mit einem Schulbully zu tun. Wir haben es hier mit einem Mobber zu tun, der in seiner Schule umhergeht von Klassenraum zu Klassenraum und mobbt und bullied. Und das Einzige, was solche Leute, was genau das Gegenteil von dem ist, was man tun sollte, ist, man sollte eben nicht die Füße stillhalten, sondern man sollte sich wehren. Man muss sich wehren. Ansonsten hört das Mobbing nicht auf. Und ich bin der Meinung, dass man sich das ruhig einmal angucken kann und vielleicht entscheiden kann, gibt es irgendwelche Lehrkräfte, in Anführungsstrichen, Autoritätspersonen, die intervenieren. Kann man die World Trade Organization anfordern und sagen, hey, können wir irgendwas machen? Aber am Ende kann man das einmal tun und wenn man sieht, dass es nichts bringt, dann muss man halt sagen, wir werden uns wehren. Und ich wünschte, die Europäische Union hätte sich gewehrt, denn sie hat sich offensichtlich überhaupt nicht gewehrt. Und das hat viel heftigere Konsequenzen als das, was ich jetzt hier gerade berichte, mit den Handelssachen. Die Europäische Union hat noch nicht verstanden, dass Amerika kein Verbündeter mehr ist. Amerika entwickelt sich zu einem national-autokratischen Shithole. Die Abhängigkeit, die man jetzt von Amerika hat, die wird man teuer bezahlen, wenn man sich nicht endlich darüber im Klaren ist, dass man diese dass sich das alles geändert hat. Dass Amerika von Donald Trump ist nicht, dass Amerika das den Welthandel und die Globalisierung angestoßen hat. Donald Trump fährt das alles zurück. Vielleicht ist das alles gelogen. Vielleicht gibt es dafür keine Unterschrift. Ich hoffe, dieser Deal kommt nicht wirklich zustande. Denn wisst ihr, wie das für mich wirkt? Und das ist dann etwas, was ich wieder dachte. Ich dachte mir, als ich da mehr drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, holy shit, spekulieren die darauf, dass Donald Trump tot umfällt, bevor der die Investitionen einfordert oder was? Weil, ich meine, der Gesundheitszustand von Donald Trump, der ist jetzt hier wirklich kein Geheimnis, ne? Geschwollene Beine, Demenz und es ist jetzt irgendwelche Rötungen und auch Abdrücke und so, wird hier darauf spekuliert, sagt Frau von der Leyen, ja, wir sagen jetzt einfach mal ja, weil wir uns nicht sicher sind, ob der in 4 Jahren überhaupt noch am Leben ist. Und man will jetzt hier einfach so einen präsidialen Crash-Out verhindern? Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, mit welcher Erwartungshaltung man das macht. Weil J.D. Vance eine viel bessere Option ist? Der alte Couchficker? Ich weiß das nicht. Ey, wir müssen uns immer vor Augen halten, ne? Ich habe das letztens erst gesehen. Ich habe letztens ein politisches Video von vor 4 Monaten gesehen. Und ich habe das gesehen und dachte mir, holy shit, das ist 4 Monate alt, es fühlt sich an, als wäre das 2,5 Jahre her. Donald Trump hat im letzten halben Jahr so viel kaputt gemacht. So viel. Und so viel zerstört. So viel mit so vielen Dingen gebrochen. So viel Verbündete vergrault. So viele Katastrophen ausgelöst, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt sind die 4 Jahre ja bald vorbei und man guckt auf die Uhr, es ist wie in so einem Bürojob, in dem man irgendwie den langweiligsten Beruf der Welt hat und denkt so, ach du Scheiße. Ich hoffe, dieser Deal kommt nicht zustande. Ich hoffe es. Anders lässt sich das gar nicht sagen. Ich hoffe, dieser Deal kommt nicht zustande. Ich hoffe nicht, dass die Europäische Union diese dreckige Energie von Amerika abkaufen muss. Ich hoffe nicht, dass es 700 Milliarden Investitionen in den Vereinigten Staaten geben wird. What? Ich hoffe, dass es einfach auf Japan-Basis einfach nur gesagt. Einfach nur, weil man was sagen will. Vielleicht spekuliert man ein bisschen darauf, ja, Donald Trump, die alte pädophile Mistsau, die muss gerade positive Sachen berichten, damit die Leute davon abgelenkt sind, dass der in den scheiß Epstein-Kundenlisten steht. Vielleicht ist das Ding, was man hier versucht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Apropos Fiebertraum. Die Bundesregierung steht vor großen finanziellen Problemen, denn zwischen 2027 und 2029 fehlen voraussichtlich 172 Milliarden Euro im Haushalt. Die Bundesregierung muss in den kommenden Jahren große Haushaltslöcher schließen. In der Finanzplanung gibt es in den Jahren 2027 bis 2029 eine Lücke von insgesamt 172 Milliarden Euro. Diese Zahlen stammen aus der aktuellen Finanzplanung, die im Entwurf für den Bundeshaushalt 2026 enthalten sind. Das Kabinett will diesen Entwurf am Mittwoch beschließen. Der Bundestag soll ihn bis Ende November verabschieden. Es ist vom Handlungsbedarf die Rede. Dass es solche in der Finanzplanung gibt, ist üblich. Aus Regierungskreisen hieß es aber, der Handlungsbedarf sei sehr hoch. Mitte Juni war Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2025 in der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 von einer Haushaltslücke von 144 Milliarden ausgegangen. Diese Lücke ist durch Kompromisse der Bundesregierung sogar größer geworden. Zum einen geht es um milliardenschwere Kompensationen für Steuerausfälle von Ländern und Kommunen durch einen bereits beschlossenen Wachstumsboost von Bund und Ländern. Toll. Mit steuerlichen Entlastungen von Firmen soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Dazu kommt die Entscheidung von CDU, CSU und SPD, dass die Ausweitung der Mütterrente schon zum 1. Januar 2027 wirken soll, damit 1 Jahr früher als zunächst geplant. Außerdem muss der Bund deutlich mehr Geld für Zinsausgaben zahlen. Klingbeil plant im kommenden Jahr mit Ausgaben von 520 Milliarden Euro. Das ist mehr als im Jahr 2025. Der Haushalt für das Jahr ist noch nicht beschlossen. Das soll im September geschehen. Die Investitionen sollen 2026 bei 126 Milliarden Euro liegen. Der Bund will 2026 im Kernhaushalt neue Kredite in Höhe von 89,9 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu kommen neue Schulden von insgesamt 84,4 Milliarden Euro aus den beiden Sondervermögen, zu einem für Infrastruktur und Klimaschutz, zum anderen für die Bundeswehr. Die Mittel aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr sind laut Planung im Jahr 2028 verbraucht. Um auch danach wesentlich mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben zu können, würden die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert. Eine Expertenkommission soll Vorschläge für eine grundlegende Reform der Schuldenbremse im Grundgesetz machen. Die Union dämpfte aber bereits Erwartungen an weitreichende Lockerungen. Deutschland droht das dritte Jahr in Folge ohne Wirtschaftswachstum. Die Bundesregierung setzt vor allem darauf, dass die Konjunktur anspringt und es mehr Steuereinnahmen gibt. Geplant sind auch Reformen, so sollten Planungsverfahren schnell werden. In Regierungskreisen wurde zudem auf geplante Einsparungen beim Bundespersonal verwiesen. Zudem heißt es, Ressorts müssten verstehen, wie schwierig und herausfordernd die Lage sei. Bei den Etatplanungen sah sich Klingbeil mit Wünschen seiner Kabinettskollegen und Kollegen nach Milliarden Mehrausgaben konfrontiert, etwa beim Verkehrsetat. So, die Bundesregierung unter der Union wird vermutlich ein Schuldenberg anhäufen, unermesslichen Ausmaßes, und nichts davon wird die Infrastruktur, Investitionsrückstände und Probleme mit Bildung, mit dem Bahnverkehr und all dem, was zurückgeblieben ist, die letzten 16 Jahre, lösen. Aber trotzdem im Wohnungsbau, aber trotzdem, und das gebe ich jetzt einfach mit, aber trotzdem Rahmenbedingungen schaffen, die jetzt der nächsten Regierung unmöglich machen, die tatsächlichen Probleme anzugehen, sodass die nächste Regierung wieder haushalten muss, damit die Union danach wieder gewählt werden kann. Das ist jetzt einfach mein Spoiler. Es fühlt sich langsam so an, dass diese Sondervermögen eigentlich nur Sondervermögen sind, um Deutschland den Status quo des wirtschaftlichen Verfalls hinauszuzögern, um mit Milliarden-Benefits im Rahmen von bestehender Wirtschaft und Sondervermögen im Basis von Militär ein Wirtschaftswachstum zu generieren, der natürlich nur temporär ist, damit in 4 Jahren man dasteht und sagen kann, hey, wir hatten das gemacht. Und wenn die Leute dann da durchschauen und sagen, holy fuck, Alter, ihr habt was zur Hölle habt ihr getan? Und die Union abwählen, wird die nächste Regierung diese Scheiße wieder auslöffeln können. Und so wird es sich weiter drehen. Wir werden im besten Fall nur eine Legislaturperiode konservative Politik haben, um dann vielleicht eine Koalition aus anderen Sachen zu haben. Aber das wird bad. Das wird fucking bad. Worst-Case-Szenario, es sind 2 Legislaturperioden konservative Politik und dann kannst du einfach einen Haken drin haben. Also dann ist einfach, also, und Worst-Case-Szenario machst du beim ersten Mal noch einen Haken hinter und beim zweiten Mal ein Hakenkreuz. Einfach, weil die Faschos in der Regierung sitzen. Also, wirklich. Ne? Oh Mann, Alter, was tun die da? Also, ich habe noch Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung, dass in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung investiert wird und das alles zumindest auf einem Stand gebracht wird, der funktioniert. Ich denke, dass mit den Rüstungsinvestitionen ist so ein Done Deal, ne? Also das wird so, vielleicht wird VW, und ich meine, wir haben ja heute erst von, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, Audi hat heute seine, ich weiß nicht, Quartalzahlen, auf jeden Fall Verkaufszahlen angekündigt und hat erstmal eine Einbuße von 37% im Gewinn vermerkt. Katastrophe. Für Audi zumindest. Wenn die Entwicklung von den Autobauern so weitergeht, dann werden die anfangen, mit Rheinmetall Rüstungsbetriebe zu werden. Also, es gibt ja schon die Ideen dahinter, zu sagen, hier, könnten wir nicht kollaborieren und dann wird aus, dann bauen wir halt keine Kotflügel, sondern, ne, Handgranaten. Also, oh, es ist einfach ein Fiebertraum. Es ist wirklich ein Fiebertraum. Der letzte Artikel, den ich heute habe, der ja gerade während den Nachrichten reingekommen ist, und ich habe jetzt hier eine 10-Minuten-Verzögerung, vor 10 Minuten ist er reingekommen, eine, und das ist ja eine gute Nachricht. Ich habe also für euch eine gute Nachricht, die jetzt mehr oder weniger tatsächlich überraschend kam. Friedrich Merz kündigt eine Luftbrücke für Gaza an. Seit wenigen Tagen erreichen erstmals wieder größere Mengen an Hilfslieferungen die hungernde Bevölkerung im Gazastreifen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz sieht darin nur den ersten Schritt und will mit anderen Ländern eine Luftbrücke einrichten. Die Bundesregierung richtet angesichts der humanitären Notlage im Gazastreifen eine Luftbrücke für Hilfsgüter ein. Wie Bundeskanzler Friedrich Merz Montag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts im Bundeskanzleramt ankündigte, werden sich Jordanien, Großbritannien und Frankreich an dem Vorhaben beteiligen. Dies sei zwar nur eine ganz kleine Hilfe für die Menschen in Gaza, aber ein Beitrag, den die Regierung leisten wolle. Zitat: Wir wollen das humanitäre Leiden der Zivilbevölkerung im Gaza schnellstmöglich beenden, sagt der CDU-Politiker. Immer wenn ich von dem sowas höre, dann habe ich so ein bisschen, weißt du, es gibt diese Folge von den Simpsons, wo Montgomery Burns mit so einem Blick in sein Innerstes, so das letzte, den letzten Rest Menschlichkeit so zu sehen ist. Und immer wenn ich sowas von Friedrich Merz höre, denke ich mir, ich bitte, lass ihn, bitte hilf wirklich. Hilf wirklich. Mir ist das scheißegal, von mir aus soll der danach irgendeinen Preis bekommen. Mir ist das egal. Ey, hilf den Leuten einfach. Hilf ihnen einfach. Wirklich, hilf ihnen. Die jüngst von Israel wieder zugelassenen Hilfskonvois und Abwürfe von Hilfe aus der Luft seien, Zitat, ein wichtiger Schritt. Nun müssten rasch weitere folgen, so Merz. Israel muss die katastrophalen humanitäre Situation in Gaza sofort umfassen und nachhaltig verbessern. Der Kanzler wiederholte die Forderung der Bundesregierung nach einem dauerhaften Waffenstillstand. Da müsse die radikal-islamistische Hamas den Weg freimachen, die Geiseln freilassen und die Waffen niederlegen. Unter den Verschleppten befänden sich weiterhin deutsche Staatsangehörige. Merz mahnte Israel, es dürfe keine Vertreibung im Gazastreifen und keinen weiteren Schritt zur Annexion von Gebieten im Westjordanland gebe. Eine Anerkennung eines palästinensischen Staates stehe für die Bundesregierung derzeit nicht zur Entscheidung. Zitat: Dies sei, Zitat, nicht in erster, sondern einer der möglichen abschließenden Schritte auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Zur Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen werde Außenminister Johann Wadephul voraussichtlich am Donnerstag in die Region reisen. Merz selbst kündigte an, noch am Abend erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu telefonieren zu wollen. Der letzte Kommentar dazu, der umso erschreckender ist, aber also ich möchte sagen, das ist was Gutes. Ich habe euch schon am Freitag oder am Sonntag, gestern oder am Freitag, davon berichtet, dass die Anerkennung des palästinensischen Staates durch Frankreich eine ziemlich große Sache ist. Auch wenn es nur symbolisch ist, meiner Ansicht nach eine ziemlich große Sache. Ich finde das hier auch eine große Sache. Ich hoffe, dass das weitergeht und ich hoffe, dass den Leuten vor Ort geholfen wird. Denn es gibt eine unbestreitbare humanitäre Katastrophe, eine Hungersnot, die im Gazastreifen wütet, die unermessliches Leid verursacht. Und das ist eine positive Entwicklung. Für mich ist das eine positive Entwicklung, auch wenn sie viel zu spät kommt. Viel zu spät ist es jetzt. Ich will da nicht negative Konnotierungen reinbringen. Ich will da auch nicht sagen, mein Gott, du hast trotzdem reingeschissen, sondern ich will sagen, ja, mach bitte, schnell. Schnell. Das will ich sagen. Und nicht eins Flugzeug, nicht zwei Flugzeuge, sondern tatsächlich Luftbrückenmodus. Das hat hoffentlich wirklich Einfluss. Auf Rosinenbomberbasis, ja. Was ist eine Luftbrücke? Naja, die berühmteste Luftbrücke, die du vielleicht kennst, wurde eben gerade schon erwähnt, nämlich die Rosinenbomber. Kannst du dir mal angucken. Ne? Damit haben wir auch das, ich habe das auch schon im Chat gelesen, dass israelische NGOs in Gazastreifen mittlerweile von einem Genozid sprechen. Das zeigt wirklich, welches Ausmaß von Leid wir hier live erleben. Es ist wirklich absurd. Es ist so ein unermessliches Leid, dass sich der Kriegsverbrecher Benjamin Netanyahu nicht zu helfen weiß und davon spricht, dass die Bilder, die man dazu sieht, von der Hamas alle mit künstlicher Intelligenz gemacht wurden. Also in dem Moment sind wir. Die internationale Gemeinschaft ist sich, was das angeht, einig. Aber der Netanyahu spricht von irgendwelchem KI-Scheiß. Ja, okay. Insane. Nichtsdestotrotz, das ist doch einfach eine Entwicklung. Ich bitte, Herr Merz, bitte schneller. Von mir aus, Wir wissen ja, dass der Friedrich Merz ein begeisterter Privatpilot ist. Fliegen Sie selber kurz mal vorbei. Bitte. Bitte. Von mir aus Sie selber. Ist mir wirklich, ne? Flieg dahin. Kriegst von mir einen Darfschein. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir haben so gut wie genau eine Punktlandung auf einer Stunde gemacht.